Für die heutige Folge haben wir das mobile Podcast-Studio in die Satteltaschen gepackt und ich bin zu Friederike Singer nach Mosikau bei Dessau geradelt. Sie öffnete nicht nur ihr Hoftor, sondern auch die Türen zu einer faszinierenden Welt des Lehmbaus. Heute erfährst du also, wie sie ihre Leidenschaft für den traditionellen Baustoff Lehm entdeckte, welche Herausforderungen und Innovationen sie im Lehmbau sieht und wie sie ihren Kundinnen und Kunden hilft, noch nachhaltiger zu bauen und zu leben. Außerdem werfen wir einen Blick auf regionale Besonderheiten rund um Dessau sowie auf spannende Lehmbauprojekte, die unsere Gastgeberin begleitet hat. Zum Schluss betrachten wir die Zukunft des Lehmbaus, welche Projekte als nächstes bei ihr anstehen und erhalten wertvolle Ratschläge für angehende Lehmbauerinnen. Begleite uns auf dieser spannenden Reise und lass dich von der Begeisterung Friederikes für diesen einzigartigen Baustoff anstecken. Nach einem kurzen Rundgang durch den Garten, bei dem wir auch die Hühner und Gänse begrüßt haben, gingen wir dann in stetiger Begleitung ihrer Hündin in die wohnliche Küche und nahmen klassisch am Küchentisch Platz. Vielen herzlichen Dank für die schöne Hofführung gerade. Das war ja ein ganz toller Einblick. Ich bin ja hier zu Gast bei Friederike und würde direkt mal einsteigen. Wer bist du denn und was machst du so?
Ich bin Friederike Singer und wohne mit meiner Familie auf einem wunderschönen Hof in Mosikau. Also er hat Potenzial, er wird bestimmt noch sehr schön. Ich bin selbstständige Lehmbauerin und Baubiologin. Und
das Thema Lehm begleitet dich ja schon eine ganze Weile. Wie bist du denn da ursprünglich zu gekommen?
Man kann sagen, ich bin damit aufgewachsen. Also ich bin schon im Stammlehmhaus groß geworden, auch in Mosikau. Und da fand ich schon als Kind immer großartig. Alle anderen Kinder haben immer irgendwie gestöhnt, wenn sie nach Hause gegangen sind. Wie heißt es denn, wenn irgendwie bei ihnen zu Hause ist? Und ich habe gedacht, wovon reden die eigentlich? Es ist doch total kühl im Haus. Und für mich war das völlig selbstverständlich. Und es hat ziemlich lange gedauert, bis ich mitgekriegt habe, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass es im Sommer kühl ist in einem Haus. Und dann haben meine Eltern nochmal, als ich 18, 19 war, ein Stammlehmhaus noch ein zweites gekauft, in einem anderen Stadtteil von Dessau. Und da war ich auch bei der Sanierung und Restaurierung deutlich mehr dabei als bei dem ersten. Genau, und da ist mir das nochmal auf eine andere Art bewusst geworden, warum so ein Stammlehmhaus eine andere Sache ist und wie man damit eigentlich so umgeht, wenn man es richtig macht. Das waren so die Anfänge.
Spannend. Und wie ging dein Werdegang denn weiter?
Weil, also, ne, dann wollte ich eigentlich Zimmerin werden und meine Eltern haben gesagt, nee, das ist kein Beruf für ein Mädchen.
Ah ja, klassisch, ja.
Ja, dann habe ich gedacht, na gut, dann studiere ich eben Kunstgeschichte und Archäologie. Ist ja auch nicht schlecht. Hat auch total viel Spaß gemacht. War auch wirklich interessant, in Halle übrigens. Aber irgendwie habe ich schon im Studium gemerkt, so richtig ist es das nicht. Also ich will eigentlich nicht mein Leben im Büro verbringen müssen und anderen, also ich wollte eigentlich zum Denkmalamt und anderen Leuten verbieten, dass sie ihre schönen Häuser abreißen dürfen und sich dann damit unbeliebt machen. Ich will lieber ins Handwerk gehen und praktisch was zur Erhaltung tun können. Und bin dann irgendwie auch umwegen über ein Projekt von der Jugendbauhütte Brandenburg in ein Projekt reingerutscht in Mankau. Und das war total cool, da waren wir wirklich einen ganzen Sommer. Und haben mit weg, also eigentlich war die Idee, dass jeder irgendwie da nur eine Woche oder zwei Wochen ist. Und mir hat so gut gefallen, dass ich wirklich ein halbes Jahr durchgängig da war. Und genau, dann haben wir halt das Fachwerkhaus wirklich vom Grund auf, da stand nur noch das Fachwerkgerüst. Und wir haben halt Lehmwickel gemacht, wir haben Fußböden, wir haben Innendämmung, wir haben Wandheizung, Putze. Also war einmal alles sozusagen.
Einmal alles, fast wie bei uns im Lehmcamp.
Genau, ja wirklich, Niederschwemmen, da musste ich auch dran denken. Sah ungefähr so aus, man konnte von oben nach unten, von rechts nach links überall durchgucken und nach wurden dann eben von wechselnden Leuten, die das Haus wieder ein bisschen hergestellt. Genau, und das hat mir ein halbes Jahr lang jeden Tag irgendwie 12, 13, 14 Stunden lang Spaß gemacht und da habe ich gedacht, boah, damit möchte ich gerne mein Leben füllen mit dem Lehm. Und dann habe ich nie wieder was anderes gemacht. Das war großartig.
Ja, aber also, wenn sich jetzt Leute fragen, ne, wie wird man das dann? Was gab es da noch für Schritte? Oder hast du einfach beschlossen, jetzt bin ich das?
Ich habe beschlossen, ich gehe auf Wanderschaft und besuche ganz viele Lehmbauer und versuche von denen zu lernen, wie die es machen.
Toll.
Weil man kann ja leider, Lehmbau ist ja kein Ausbildungsberuf, deswegen kann man ja keine Lehre machen im Lehmbau. Was total schade ist. Dann habe ich überlegt, ob ich eine Maurerlehre mache. Dachte, oh nee, da habe ich eigentlich auch keine Lust, jetzt mich in die Berufsschule zu setzen und was über Beton und Stahlbau zu lernen, weil das ist ja nicht das. Und fand es dann eben am sinnvollsten für mich, Lehmbauer zu besuchen und mit denen zu arbeiten. Und da war ich bei sehr vielen überall in Deutschland und Europa, also auch in der Schweiz und in Rumänien. Und genau, da lernt man eine ganze Menge.
Ja, also echt so Learning by Doing. Kannst du da so ein paar Stationen, die dich besonders geprägt haben, benennen? Oder?
Also es war halt die Gesamtheit, ne, die es dann irgendwie gemacht hat. Und bei jedem gab es was anderes. Und es arbeitet ja auch jeder auf eine völlig andere Art und Weise. Und das ist irgendwie schon...
Also international ist es ja auch nochmal spannend. Gab es da, also würdest du sagen, da gibt es schon gravierende Unterschiede oder Leben ist Leben?
Nee, also auf jeden Fall in der Art und Weise. Also in Rumänien zum Beispiel auf der Baustelle, die haben halt wirklich mit dem Eselkarren das Baumaterial von rechts nach links gekarrt, ne? Und dann haben wir da wirklich irgendwie uns eine große Wanne gebaut und haben da mit den Füßen den Lehm drinne getreten. Und das würde in Deutschland, glaube ich, höchstens mal zu Anschauungszwecken passieren, aber nicht, um wirklich zu arbeiten. So.
Ja. Und an so eine Kontakte, wie kommt man da ran? Sind das dann, also ne, das sind ja wahrscheinlich irgendwie informelle Netzwerke, nehme ich an.
Na, tatsächlich, die Lehmbau-Community ist ja nicht so groß. Ja. Und wenn man da einmal einen Fuß in der Tür hat, dann kriegt man auch ziemlich viel mit, wo es schöne Baustellen gibt. Und irgendwie.
Ja, und was macht man als Baubiologin?
Also die Baubiologie ist ja ein unglaublich weites Feld. Deswegen haben sich die meisten Baubiologen dann doch auf irgendwas spezialisiert. Also es gibt welche, die haben sich auf Strahlung, Wellen, diese ganze elektronischen Geschichten oder eben Schimmel, Schadstoffe, Ausdünstung oder Licht zum Beispiel ist ein riesiges Thema, man glaubt es kaum. Beleuchtung und Einrichtung, Farben, so, ne? Mein Steckenpferd ist tatsächlich in erster Linie, dürfte jetzt auch nicht überraschen, die Baustoffe, die ökologischen und nachhaltigen Baustoffe. Allerdings eben nicht nur der Lehm, sondern was es an Dämmstoffen zum Beispiel gibt oder eben auch Farben zum Beispiel. Ne?
Und wie wird man sowas? Also gibt es da eine Ausbildung oder ist das nochmal ein Studium? Was steckt dahinter?
Das war ein Fernstudium vom IBN Rosenheim, Institut für Baubiologie und Nachhaltigkeit. Das ist ziemlich cool. Also da habe ich wirklich enorm viel gelernt. Das war wirklich total interessant. Und die haben eben auch ein Magazin, was sie regelmäßig rausbringen, wo man immer wieder nachlesen kann. Da kann man auch, selbst wenn man da jetzt kein Fernstudium gemacht hat, kann man da, müsst ihr mal gucken, bei baubiologie-magazin.de, glaube ich. Da gibt es immer wieder interessante Artikel, wo man wirklich auch zu allen möglichen Themen, ne, Elektrosmogbelastung oder was ich eben jetzt schon alles erzählt habe. Also ist eigentlich für jeden was dabei. Die haben auch manchmal tolle Artikel über, könnt ihr da als Schwimmer auch mal überlegen? Das muss jetzt auch.
Ja.
Und die haben zum Beispiel auch baubiologische Beratungsstellen. Also wenn jetzt jemand ein Haus gekauft hat und denkt, ach ja, ich würde es ja irgendwie gerne gut und nachhaltig und ökologisch machen, aber ich weiß eben nicht so richtig wie und was und überhaupt, dann sind das zum Beispiel Anlaufstellen. Und das finde ich total wichtig. Das müsste eigentlich noch viel mehr ausgebaut werden. Ne?
Das gemacht werden. Ne? Also hatte ich bis jetzt überhaupt keine Ahnung.
Also sowas mache ich eben auch, baubiologische Beratung, wenn jetzt, oder auch zum Beispiel, wenn jemand ein Haus kaufen möchte und keine Ahnung hat, was jetzt da dran ansteht oder wie, was man da machen muss, um es irgendwie ökologisch so zu sanieren.
Ja, das ist ja auch wahrscheinlich ein großes Zukunftsfeld, ne? Also es geht ja immer mehr um Bauen im Bestand und das Erhalten, was es schon gibt.
Und das sind halt meistens Menschen, die irgendwie Kinder haben und gerne möchten, dass die ein gesundes Wohnumfeld haben oder die selber chronische Krankheiten haben, ein Problem haben mit der Lunge oder Asthma oder Ausschläge, Allergien. Das ist natürlich prädestiniert dafür, dass man sich Gedanken macht, wie man so wohnt. Hat man jedenfalls aber auch oft das Problem, dass dann, wenn alle wissen, dass man ja jetzt Baubiologe ist, ne, dann wird man auch gerne oft angerufen und gesagt, oh mein Gott, da schon ist in der Ecke vom Zimmer, was soll ich denn jetzt machen?
Und was macht man denn?
Sag ich mal, kontaktieren Sie den Baubiologen Ihres Vertrauens.
Ja, nee, genau, aber es ist ja auch sehr individuell.
Ja. Aber das ist halt oft, also da muss man dann irgendwie, also es geht mir jedenfalls so, gerade im Bekannten- und Familienkreis, und dass man dann eben aufpassen muss, weil die Leute dann auch eben auch gerne Sonntagabend um 9 dir noch Fotos schicken. Und das fällt mir persönlich jedenfalls schwer, mich davon ein bisschen zu distanzieren und zu sagen, ey, Freunde, auch ich habe irgendwann Feierabend und das ist irgendwie schwierig, weil ich habe mir irgendwie 2 Jahre lang mich auch hingesetzt und irgendwie mir das auch angelesen und das ist auch nicht ganz günstig, so eine Ausbildung so und dann möchte halt jeder immer so einen freundschaftlichen Rat haben und das ist irgendwie auf Dauer auch schwierig.
Ja, das ist ja ne, bei so einer klassischen ja, Beratung oder bei den beratenden Berufen, man muss es eben auch wirklich wertschätzen. Und ich glaube, das ist ja in so einem Bereich kann da noch einiges passieren. Also ich bin ja auch selbstständig, ne? Da merkt man dann so ein bisschen, na klar, man muss Grenzen setzen, ab wo es jetzt eben nur ein lockeres Gespräch ist oder wo man dann eben auch sagt, so, ja, und dann buchst du bitte eine Stunde oder mehr. Und komme ich mal vorbei.
Man hilft ja den Menschen auch wiederum gerne, ne? Ich meine,
klar.
Wirklich, wenn jemand sich darüber Gedanken macht und irgendwie sich auch Mühe geben möchte, das richtig zu machen, ökologisch und nachhaltig und so, und dann ist man eben doch versucht irgendwie.
Aber trotzdem muss man ja gut von seiner Arbeit leben können. Und wie würdest du das so in der Lehmbauszene, ist das eher so ein prekäres Pflaster? Oder, ne, weil es ist eben schon anders als das traditionelle Handwerk. Und es sind vielleicht auch so ein bisschen Menschen, also zumindest viele, die mir bislang so begegnet sind, die auch so ein bisschen jenseits der normalen Strukturen agieren, ne?
Also da ist ja, also bei dem ganzen Lehmthema ist ja unglaublich viel Idealismus dabei.
Ja.
Und deswegen, als ich vorhin gesagt habe, ich arbeite nur auf schönen Baustellen für nette Menschen, das meine ich auch wirklich ernst, weil ich...
Warum muss man sich das Leben schwer machen, ne?
Eben, ja. Genau. Und ich habe auch irgendwie hier genug zu tun und will da mit meinem Stammlehmhaus irgendwie und auch das Haus jetzt vorwärts bringen. Aber wie gesagt, glücklicherweise sind ja die meisten Menschen auch nett, die was mit Lehm zu tun haben. Nee, genau. Und es ist oft eben auch so, dass sie dann sagen, okay, wenn ich jetzt mitmache, können wir uns dann irgendwie einig werden. Und das ist schon auch okay. Aber
ja.
Ich glaube, mal reich wird man, glaube ich, trotzdem nicht.
Naja, vor allem reich an Erfahrung, ne?
Ja. Macht halt mein Beruf unglaublich viel Freude. Und ich glaube, das ist die eigentlich wirklich gute Entlohnung, ist eben nicht, dass ich jetzt am Ende des Monats Tausende von Euro gut gemacht habe, sondern dass ich einfach jeden Tag gerne meine Arbeit mache. Und das ist nicht selbstverständlich.
Ja, das kann ich, dem kann ich absolut zustimmen. Ne? Also wir merken ja auch in der Schwemme oder auch in den Projekten, wo ich sonst so noch unterwegs bin, da geht es auch ganz viel um Wertschätzung und Anerkennung bei der Arbeit. Ne? Dass man einfach, das ist so gefühlt auch eine andere Währung denn. Natürlich, also es muss auch sich lohnen oder es muss auch eine gewisse Basis da sein, aber man macht das doch nochmal mit ganz anderer Freude, wenn man eben genau ja diese Freude bei der Arbeit verspürt. Und jetzt sitzen wir hier in Musikau, in einem wunderbaren
Bauernhaus.
Genau. Spielt hier Lehm eigentlich eine Rolle bereits oder kommt noch?
Mit mir fing der Lehm an, eine Rolle zu spielen. Vorher war es einfaches Backsteinhaus aus den 20er Jahren, sag ich jetzt mal. Und wir machen ja räumeweise, sanieren wir nach und nach, oder ich in erster Linie. Und da kommt ganz viel Lehm rein wegen Wandheizungen und Lehmputz und Lehmbauplatten an der Decke und als Zwischenwände.
Okay, ich bin ja auch noch relativ neu in dem Thema oder jetzt auch gar nicht so vom Baufach. Also es geht sozusagen auch, dass man ein Lehm-Upgrade den Häusern verpasst.
Fall. Also ich hätte natürlich lieber ein Stampflehmhaus gehabt, gab es aber gerade nicht. Und deswegen kann man auf jeden Fall, auch wenn man Backsteinhaus, also Lehmputz geht ja immer. Und als Heizungssystem, ich bin halt großer Fan von Wandheizungen. Und das ist halt mit Lehmputz eine super Ergänzung, weil der die Wärme so gut aufnimmt und dann schön an Raum weitergibt und verteilt. Das macht sich gut.
Ja, nimm uns doch mal so ein bisschen mit in deinen Alltag. Was sind so Projekte, wo du aktiv bist oder wo wir dich finden könnten?
Großes, was ja auch ein überregionales Projekt war, was jetzt wahrscheinlich jeder schon mal mitgekriegt hat, war ja das in Pümmelte. Das liegt aber daran, dass es wirklich auch was Außergewöhnliches war. Also Stammlehm.
Du musst vielleicht nochmal erklären, was das Besondere daran ist. Also nicht alle haben es mitgekriegt.
Ach, nicht alle.
Nee, noch nicht.
Okay. Genau, also in Pümmelte wurde ja...
Wir packen auf jeden Fall den Link in die Shownotes und dann kann man da nochmal gucken, wie man da hinkommt, wann es Führungen gibt und wo man sich das angucken kann.
Genau, da gibt es ja das Ringheiligtum in Pümmelte und da haben wir ein Besucherzentrum in Stampflehm errichtet, im Sommer lang. War auch eine große Baustelle mit wechselnden Teams, sage ich jetzt mal. Und das war schon was Besonderes, weil eben das nicht häufig passiert, dass ein neuer Stampflehmbau errichtet wird. Und das ist schon schön, da mal irgendwie einen Einblick zu kriegen. Und es ist eben auch eine völlig andere Art und Weise als jetzt hier im Dörflichen. Ne? Also wenn jetzt hier der Bauer vor 200 Jahren ein Stammlehmhaus errichtet hat, dann war das eben eine völlig andere Art und Weise, als wenn man heute in Pömmelte ein Besucherzentrum stampft. So. Und für die Vernetzung sind so eine Baustellen natürlich immer großartig, weil da kommen wirklich ja aus ganz Deutschland, oder in dem war es auch aus dem Ausland, glaube ich auch, jedenfalls Menschen zusammen, die sich alle für Leben begeistern. Und das ist total cool, dass man da eben wirklich sich mal trifft, sich kennenlernt und Kontakte knüpft und dann auch sagt, hey Mensch, klar, wenn du dann da und da bist, komme ich doch besuchen. Oder wenn ich eine tolle Baustelle habe, rufe ich dich an oder so. Ne? Dafür sind natürlich so eine großen Projekte auch super. Weil wenn ich jetzt hier zu Hause im Ort oder in Dessau bei jemandem einen Lehmputz mache, dann macht mir das Spaß und ich kann damit Geld verdienen und derjenige freut sich auch. Aber da habe ich trotzdem oft das Gefühl, also ich habe oft das Gefühl, Einzelkämpfer zu sein. Es gibt zwar Kobabau zum Beispiel, aber das ist irgendwie eine andere Art und Weise. Das ist ja trotzdem eine Baufirma, die kommen und machen das Haus fertig mit der Putzmaschine und gehen wieder. So. Und ich versuche ja schon mit den Bauherren zusammen was zu machen und dass sie eben auch einen Bezug zu ihrem Haus bekommen und irgendwie auch mitmachen und wissen, was sie da eigentlich haben. Und die Wertschätzung ist eben auch eine völlig andere, ne, wenn die mitgemacht haben. Und das ist schon schön.
Also das machst du sozusagen hier in der Region oder, ne, und aber so vielleicht, um nochmal auf Pömmelte zurückzukommen, das ist vielleicht auch ganz gut zu erwähnen, dass da eben sehr, sehr viele Leute, ne, wie viele wart ihr gleichzeitig in so einem Trupp, die dann da tätig waren? Da kann man das beziffern.
10, 15 Leute, je nach Wetter, ne? Weil wenn es regnet, kannst du halt nichts.
Ja.
Musst du halt alles in eine Folie packen und weil sonst der Lehm weicht ja, weil Lehm ist nämlich wasserlöslich. Der weicht dann auf und dann hast du gar nichts gekonnt und deswegen auf gutes Wetter.
Du hast ja gesagt, du bist in Dessau aufgewachsen. Spielt hier Lehmbau in der Region auch eine besondere Rolle?
Historisch gesehen ja. Also auf den Dörfern sind ja wirklich, ein Großteil sind ja Stampflehmhäuser. Nur wissen leider die Menschen das nicht, die darin wohnen. Und es interessiert sie, glaube ich, auch nicht, ist mein Eindruck. Vielleicht habe ich jetzt auch ein schlechtes Menschenbild, ich weiß nicht. Die Baustellen sind entweder, es sind Menschen, die bewusst nachhaltig und ökologisch bauen wollen. Dann macht man da einen Lehmputz oder eine Wandheizung, eine ökologische Innendämmung. Die machen gerne mit, die freuen sich darüber, dass sie einen tollen Baustoff haben. Die erzählen das im Bekannten- und Freundeskreis stolz, was sie gemacht haben und so zeigen das auch gerne. Und es schlägt meistens auch Wellen, sodass dann im Bekanntenkreis irgendwie alle ganz begeistert sind. Und ne, so, das funktioniert gut. Und dann gibt es noch die mich anrufen und sagen, ob ich denn einen Haufen Lehm haben will. Sie reißen gerade ihr Stampflehmhaus ab. So, also ich habe das Gefühl, diese zwei Gruppen gibt es hier so in der Region. Und es ist echt, also gerade der Stampflehm hat es unglaublich schwer, weil die Menschen einfach irgendwie nicht richtig wissen, was sie mit diesen Häusern anfangen sollen, weil das Image ist halt auch schlecht, ne? Die sind immer nass, die sind muffig, die sind dunkel, so in der Vorstellung. Und es ist ja auch oft so, weil die stehen seit 30, 40 Jahren leer. Das war damals der alte Teil, das war ärmlich gebaut, weil wer Geld hatte, hat ein Backsteinhaus gebaut, ne? Und dann hat man die alten, hat man denen ein kleines, billiges, dunkles Stampflehmhaus gebaut und das sind jetzt die eben leer stehen und die keiner haben will. So. Und eigentlich müsste man mal Modellprojekte machen, wo man zeigen könnte, hey, guck mal, wenn man die saniert und man kann die ja durchaus in die heutige Zeit befördern, ne? Man kann da ein Bad einbauen, man kann eine Heizung einbauen, man kann wirklich irgendwie da ja auch eine gute Lebensqualität drin schaffen, dann gäbe es wahrscheinlich doch ein paar Leute, die sagen würden, Mensch, so schlecht ist es ja vielleicht doch nicht mit dem Stampflehmhaus.
Also man kann mit der alten Bausubstanz umgehen und man könnte die sozusagen auch wirklich erhalten.
Auf jeden Fall, klar. Also du kannst sie super in die heutige Zeit transportieren.
Na, da können wir auch einen guten Hinweis bringen auf unsere Lehmakademie in der nächsten Woche. Und da gibt es nämlich einen kleinen Workshop zusammen mit der Paula Aßmann von der Martin-Luther-Universität, die genau diese Wohnzufriedenheit in Lehmhäusern eben untersucht und da eben auch mal zu Daten kommen will aus einer psychologischen Perspektive. Ich glaube, das wird ganz spannend. Also da sind jetzt zum Glück einige Sachen auch über das Bündnis Golem in der Mache, aber ich glaube, es muss noch viel mehr in die Bevölkerung getragen werden. Ne? Wenn du sagst, ja, deine zwei Lager, die dir eben so begegnen.
Ja, ja, na, da werden ja auch immer noch Leute gesucht, die mitmachen wollen mit ihrem Stammfilmhaus, Testzwecken.
Auch dazu packen wir natürlich den Link in die Shownotes. Jetzt haben wir ja gehört, du warst da in Pömmelte unterwegs, aber was sind denn so kleinere Anwendungsfälle, die du mit begleitest?
Ich hatte jetzt zum Beispiel in Mosigkau tatsächlich eine Stampflehmwand, die früher eben auch ein Altenteil war. Und das Haus steht leider nicht mehr, nur noch eine Wand davon, weil das eben auf der Grenze zu Nachbarn steht und die wollten sie erhalten als Grenzmauer sozusagen. Und die habe ich restauriert, weil die auch ein bisschen unten so doll ausgewaschen war. Und die habe ich wieder aufgebaut und haben ein Dach drüber gemacht. Und Genau, die steht da jetzt und ist hübsch verputzt und sieht nett aus, aber ist eben leider nur noch eine Wand von einem ganzen Haus. Das ist schade, aber immerhin. Ansonsten, also das meiste sind eben wirklich Innenputz. Das ist so das meiste, weil, wie gesagt, wir haben eben auch viel Backsteinhäuser hier und jeder, der ein bisschen Wert drauf legt, dass er gesund wohnt, der kommt dann eben doch irgendwie zum Lehmputz.
Und was sind so Herausforderungen, die dir in deiner Arbeit begegnen? Also wir hatten ja schon, ne, das eine so dieses Bekanntmachen und immer wieder dafür sensibilisieren, aber womit kämpfst du noch?
Also schwierig ist zum Beispiel, wenn denn mal Menschen, die vorher noch nicht ganz überzeugt waren, dass Lehm eine gute Idee ist, wenn die dann denken, ach, ich probiere das mal aus. So, und dann hat man das Problem, dass die Beschaffung, also ich meine, jedes andere Baumaterial gehst du im Baumarkt und kaufst das und hast es da und jeder weiß, wie man es verarbeitet. So einfach ist das. Mit Lehm ist es halt so, da guckst du im Internet und dann hast du irgendwie vielleicht 3-4 Händler oder was und dann kommt da eben ein riesiger LKW vorgefahren und lädt dir dann irgendwie 8 riesige Big Bags, wo einer über eine Tonne wiegt und das ist halt so, es ist schrecklich unhandlich. Ich meine, du kannst es auch in 25 Kilo Säcken kaufen, aber es ist einfach Quatsch, weil teurer und irgendwie mehr Verpackungsmaterial und das bringt's ja nicht, weil du brauchst ja die Masse. Aber allein die schiere Masse ist tatsächlich ein logistisches Problem. Und wenn du jetzt auch noch in einer Stadt bist, also auf dem Dorf geht es ja auch noch, ne? Die haben alle große Höfe, fährst du hin, da hat jeder einen Hubwagen und dann kann man den Big Bag so über den Hof fahren. In einer Stadt ist es halt wirklich ein Problem, weil wo willst denn du in einer Stadt auf dem Bürgersteig, kannst ja nicht 8 so eine Big Bags hinstellen. Das ist wirklich ein Problem. Das hatten wir auf einer Baustelle und dann mussten wir das umschaufeln, irgendwie 3 Big Bags und im Winter und dann war der halb gefroren und das ist echt wirklich nicht schön. Und dann ist es ewig nicht getrocknet, weil es einfach, es war halt Winter. Ich meine, man baut eben auch nicht im Winter mit Lehm. Früher hat man nur in den Monaten ohne R mit Lehm gebaut.
Im
Sommer ist es da gut trocknet. So,
das ist eine gute Faustregel.
Ja, ist heute vielleicht nicht mehr ganz so relevant, weil es eben Heizung und Bautrockner und so gibt. Aber an manchen Stellen merkt man eben doch, es hatte Sinn, was die Menschen damals sich gedacht haben. Genau, und wenn es dann eben auch alles ewig nicht trocknet, dann musst du schon irgendwie versuchen, den Bauherrn zu erklären, warum das trotzdem ein gutes Baumaterial ist und dass, wenn der dann endlich mal trocken ist, dass es dann aber sich gelohnt hat und das Warten, und ne, weil das ist schwierig, wenn er dann wirklich, der trocknet ewig nicht, wirklich. Und naja, da dann das Verständnis noch irgendwie zu gewinnen, ist manchmal nicht ganz so einfach. Ansonsten wird man auch gerne von anderen Gewerken belächelt. Gerne auch von Elektrikern zum Beispiel, wenn man dann irgendwie eine Dose auch mit Lehm und so. Also das ist schon manchmal ein bisschen lustig. Aber die beobachten einen dann ein paar Tage und stellen irgendwie fest, dass es ja eigentlich doch ganz cool ist, was dann da so bei rauskommt. Weil das sieht vielleicht am Anfang erstmal nicht so aus, wenn man dann da irgendwie mit dem Lehm anfängt. Und ja, aber am Ende wundern sie sich dann immer doch, dass es dann ganz schön geworden ist. Na doch, müsste ich auch mal. Und ein oder andere ruft dann auch noch mal an und fragt, wie das denn so ist und ob man das machen kann und was denn eben die Vorteile sind. Und naja, manchmal kommt dann auch bei was bei raus, genau. Und die Folgeaufträge, das ist dann ganz schön.
Und meinst du, da gibt's schon technische Innovationen, die da vielleicht auch helfen könnten, dass es vielleicht schneller geht, dass es ein bisschen leichter, handhabbarer ist für SelbstbauerInnen?
Naja, also für Firmen ist ja definitiv eine Putzmaschine schon eine enorme Erleichterung. Ich selbst habe mir jetzt einen Zwangsmischer gekauft, weil es wirklich auch deutlich besser geht. Das ist halt so ein großer, wie schreibt man das? Ein großer Kübel mit einem Rührwerk drin, sage ich mal, mit so 3 Armen und der den Lehm eben durchmischt. So. Und du kannst eben keinen Freifallmischer benutzen, wie jetzt beim Zement oder so, weil der Lehm muss halt wirklich geknetet werden, weil der hat eben Tonanteile und wenn der einfach nur aufeinander fällt, dann bappt das alles am Ende zusammen und du hast gar nichts gekonnt. So. Deswegen brauchst du für Lehm eben auch eine besondere Art von Mischer. So.
Ein bisschen die KitchenAid unter den Mischern.
Ich bin auch sowas von begeistert von meinem Zwangsmischer. Das ist wirklich ein tolles Gerät, weil das wirklich enorm das vereinfacht. Also es gibt schon ein paar Sachen, die wirklich eine Bereicherung sind. Prinzipiell bin ich aber trotzdem ein großer Freund des traditionellen Bauens. Also das ist ja das, was ich an Lehm eben auch mag, dass es eben nicht so technisch ist, sondern dass man theoretisch genauso bauen kann, wie vor 200 Jahren gebaut wurde. Einfach nur mit einer Kelle und mehr nicht so. Mhm. Das, was mich am Lehm fasziniert, das ist, also ich mag es einfach irgendwie, ne? Also
ja,
und es ist schon, hast du eine Faszination auf mich, diese Einfachheit.
Du warst ja auch schon mal bei uns in der Schwemme und da hast du so eine spezielle Kelle mitgebracht. Was hat's denn damit auf sich?
Da hatte ich viele schöne Kellen.
Ja. Ich glaube, die Lieblingskelle war es.
Die Lieblingskelle. Genau. Ach, naja, also die Kellen, die ich benutze, ist eine Glättkelle und ein Entenfuß. Ich meine, ich mag auch den Namen, den Entenfuß, aber der hat einfach eine gute Form, die liegt gut in der Hand, da passt genau die richtige Menge von Lehm drauf, aber das ist auch eine Typfrage. Manche mögen so eine große dreieckige Maurerkelle, so kann man auch nehmen, aber wenn ich irgendwie 8-9 Stunden lang eine Wand vorputze, dann ist mir das irgendwann auch einfach zu schwer so und deswegen habe ich auch gerne eine kleine handliche Kelle. Dann zum Glätten hatte ich, glaube ich, das gesagt von der venezianischen Glättkelle.
Ah ja.
Ja, die macht sich gut.
Sehr schön. Also es ist ja, ich staune immer wieder, was es denn da doch für Besonderheiten gibt. Was hast du denn zuletzt über Lehm neu gelernt?
Also ich habe ja meine Bachelorarbeit übrigens damals über Stampflehmbau geschrieben. Und da hatte ich mich auch schon mal, weil als Handwerker sozusagen setze ich mich ja eher selten mit diesen eher theoretischen Dingen auseinander. Ne? Ich setze mich selten abends hin und lese ein theoretisches Buch von Ulrich Röhlen über Lehmbau. Mhm. Sollte man vielleicht öfter mal machen, aber fehlt mir tatsächlich die Zeit im Alltag. Ne?
Ja.
Genau. Aber früher habe ich das noch gemacht, als ich noch Zeit hatte und noch keinen Hof. Deswegen ist jetzt tatsächlich relativ wenig Neues. Ich erhoffe mir tatsächlich aber von diesen ganzen Golem, die haben ja einige Projekte, gerade in Bezug auf Gradon zum Beispiel oder auf wie man eine gerissene Stampflehmwand, glaube ich, klammern kann. Also das sind schon Sachen, die mich denn interessieren würden, was da bei rausgekommen ist und bei den Forschungsprojekten.
Ja, und vielleicht, wenn man so ein bisschen, ne, Big Picture-mäßig, wo siehst du denn die Zukunft des Lehmbaus? Oder was sind da auch deine Wünsche? In welche Richtung sollte es im besten Fall gehen?
Tatsächlich glaube ich, dass eigentlich die Zukunft doch hauptsächlich im Putz liegt. Weil ich glaube nicht, dass dieser Stampflehm zum Beispiel ist, glaube ich, nicht massentauglich. Ich glaube nicht, dass es da jemals irgendwie, selbst wenn man jetzt irgendwelche Module entwickelt, die man dann auf der Baustelle zusammensetzen kann, ist es einfach ein unglaublicher Aufwand und von Dämmwerten her eben auch nicht entsprechend. Also da kann man deutlich einfacher und günstiger Holzhäuser bauen. So, und das ist, es ist auch okay.
Find's wäre ja auch ein nachhaltiger Baustoff, ja, zumindest, ja.
Es ist schon okay. So, und ich glaube, dass das immer ein Einzelprojekt sein wird, diese Stampflehmsache. Aber ich meine, wie gesagt, man kann ja auch mit einem Lehmputz, kann man ja auch schon eine Menge machen. Also erstens ist es fürs Raumklima ja trotzdem schön, wenn die Wand eben nicht mit einem Kalkzementputz zu ist. Das macht schon was aus. Und von der Haptik her ist es eben auch wirklich, wirklich toll. Das ist schon schön. Und du hast eben keinerlei Abfall, ne? Also wenn du da mit Lehmputz dein Haus verputzt, wenn du was übrig hast, kannst du das theoretisch im Garten verteilen. Das heißt einfach kein Müll, außer den Big Bag, in dem der Lehm kam. Aber sonst
guck mal auch noch was draus basteln.
Keinerlei Schadstoffe oder irgendwas. Und das ist schon großartig.
Und was steht für dich jetzt so persönlich noch an? Was sind die nächsten Schritte und Projekte?
Also mein großes Herzensprojekt in den nächsten Jahren ist ja die Errichtung von einem Stampflehmhaus bei uns auf dem Hof. Da stand mal ein Stampflehmhaus, was unser Vorbesitzer leider abgerissen hat, wie so viele, weil es eben alt und dreckig und nass und ne, nicht mehr schön war. Und das würde ich gerne an selbiger Stelle wieder hinstampfen und das am liebsten als Schau-Mitmach-Baustelle. Weil ich denke, das ist eine gute Möglichkeit, Leuten den Baustoff ein bisschen näher zu bringen und irgendwie einen Einblick auch in, also auch historisch, ne? Also jetzt gar nicht mal unbedingt in zukunftsmäßig, wie man nachhaltig zukünftig baut, sondern auch einfach ein Verständnis für unsere Geschichte. Also wir wohnen ja hier wirklich, wie gesagt, auch im historischen Ortskern, neben der Kirche, neben Schloss. Und das ist einfach typisch für diese Region hier. Das ist eben diese Kopfsteinpflasterstraße mit den Linden und dem Bauernhaus aus Backstein und daneben dieser alten Teil aus Stampflehm. So, also das ist für mich der Inbegriff von Heimat. So.
Ja, schön.
Und ich finde es total wichtig, dass man das irgendwie zeigt und deutlich macht. Deswegen würde ich das da gerne wieder errichten und das weitertragen.
Super, sehr, sehr spannend. Also da wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Glück, Erfolg. Ich glaube, da gibt's ja auch so die eine oder andere Herausforderung in so einem Prozess, ne? Also das Baurecht meinst da nicht ganz so einfach.
Gerade in Sachen Dämmung und in Sachen Statik ist das nicht ganz ohne. Aber dafür habe ich ja den Architekt meines Vertrauens, den Christian Hartwig. Der wird das schon machen.
Da bin ich mir ganz sicher, solange er unsere Schwämme auch noch betreut weiterhin. Genau, so schließen sich dann eben auch wieder die Kreise.
Wenn jetzt wieder die Vernetzung, ne?
Ja,
weil es halt wirklich doch eine recht kleine Community ist, läuft man sich früher oder später eben doch irgendwie über den Weg.
Und dazu muss man eben auch wirklich zu den Orten hingehen, ne? Also man kann natürlich sich informieren im Internet und mal schauen, aber es ist schon wirklich dieses vor Ort vernetzen und mal gucken und sich kennenlernen und gucken, wie man so tickt auch, glaube ich.
Das sind ja auch alles coole Leute, ne? Ja. Also das ist ja übrigens, das will ich jetzt sagen, ne? Also das ist ja auch das, was ich am Lehmbau wirklich sehr mag, ist, dass es immer, also zu 95% sind es total coole Menschen, mit denen man zu tun hat, sowohl die Bauherren als auch irgendwie, also Jörg Meyer zum Beispiel ist ja auch ein echt sympathischer Typ einfach, ne? Und es ist schon cool, dass das einfach irgendwie so familiär ist.
Das haben wir auch gemerkt, ne? Also Jörg Meyer ist Geschäftsführer von Conluto. Und als wir zu unserer ersten Aktionswoche in die Schwämme einluden, hatten wir da einen Kontakt und der hat gesagt, ja, ich komme vorbei und ich mache mit euch jetzt hier mal einen Tag Lehmputz, bring den Workshop-Teilnehmenden das einfach mal bei. Und das war so ganz niedrigschwellig, ne? Und wirklich, da geht's wirklich drum, auch jenseits, na klar, wir müssen alle auch unsere Miete oder den weiteren Ausbau zahlen. Ja, dass man sich wirklich auf Augenhöhe begegnet und gemeinsam miteinander lernt. Das finde ich auch eine sehr schöne Atmosphäre. Wenn Leute jetzt sagen, sie interessieren sich weiter für deine Arbeit, wollen vielleicht auch ein Projekt mit dir zusammen umsetzen, wie kann man denn am besten mit dir in Kontakt treten?
Am besten ist, man ruft mich an oder man schreibt mir eine E-Mail.
Dann würden wir, wenn das für dich okay ist, auch die Kontaktdaten mit reinpacken. Sehr schön, ja.
Ich mache aber nur schöne Baustellen bei netten Leuten.
Das ist, wenn man die Wahl hat, ist das super. Ja, wunderbar. Vielen lieben Dank für all diese Einblicke. Und dann komme ich auch zu meiner traditionellen letzten Frage. Was möchtest du denn der Schwämme noch mitgeben?
Ich finde ja die Schwämme wirklich ein großartiges Projekt und finde total cool, dass da wirklich Menschen sich zusammengefunden haben und den Mut gefunden haben, das anzugehen, weil es ist schon wirklich echt ein ganz schön großes Projekt. Und deswegen wünsche ich euch, dass euch niemals der Mut und die Energie verlässt. Und genau, weil ihr habt ja auch noch eine ganze Menge vor und zu tun. Und ich glaube, dass es auf jeden Fall ein schönes Projekt auch noch die nächsten Jahre ist. Vor allem hat es eben auch eine überregionale Bedeutung, ne? Also auch bei euren ganzen Lehm-Workshop und Camps. Das ist ja nicht nur, dass da jetzt die Stadt irgendwie dran teilhat, sondern da kommen ja wirklich auch Menschen von weiter her.
Das ist super spannend, wo die alle so herkommen, ja. Weil teilweise sogar aus dem Ausland.
Ist schon cool, dass es einfach so ein Lernort gibt für den Bau.
Wunderbar. Vielen lieben Dank dafür. Wer Friederike jetzt noch näher kennenlernen möchte, kann sich jetzt noch, es gibt noch ein paar wenige freie Plätze für unser Lehmcamp anmelden. Das startet am 11. September. Und da sind wir dann in der Woche, ja, jeden Tag vor Ort, machen Workshops im Sinne einer Bauwoche und laden ganz viele Teilnehmende herzlich ein, sich da in Sachen Lehm weiterzubilden, aber auch in Gemeinschaft miteinander vor Ort zu leben, vor Ort zu übernachten, abends am Fluss zu chillen und vielleicht auch das ein oder andere kühle Getränk zu genießen. Vielen Dank nochmal und wir sehen uns ja dann nächste Woche in der Schwemme, Friederike.
Da freue ich mich drauf.
Tschüss. Das war wieder eine Geschichte aus der Schwemme, beziehungsweise heute eben aus Mosikau. Für mehr Informationen rund um unser Projekt und vor allem die aktuellen Lehmaktionen rund um unser Lehmhub, Lehmcamp und die Lehmakademie, schaut auf www.schwemme.org vorbei. Auf Facebook und Instagram teilen wir regelmäßig Einblicke vom Baufortschritt und unseren Aktivitäten. Folgt uns gerne auch dort.